Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast mit Moderator Adalbert Siniewski und
Lamin Leroy Jiba. Ich bin Schauspieler, Produzent, Drehbuchautor.
Auch wenn der Serienmarkt von den Inhalten und von der Veröffentlichungszahl her stagniert, es gibt immer noch frische und mutig erzählte Geschichten. In der kostenlos zugänglichen Mediathek der ARD gibt es jetzt eine herausragende Serie zu sehen, Schwarze Früchte. Die Hauptrolle spielen, selten genug, schwarze junge Menschen. Im Zentrum ein schwuler Protagonist, den der Tod des Vaters aus der Bahn wirft, der auf der Sinnsuche ist und im Alltag mit mehr oder weniger direktem Rassismus zu tun hat. Auch beim Abendessen bei den Eltern seines Freundes Tobias in einem bildungsbürgerlichen Haus im schönen Viertel von Berlin.
Da war jemand in meinem Studiengang, das war ein guter Freund von mir.
Ich habe ja in West-Berlin studiert, also das war ein sehr guter Freund von mir und der war auch schwarz und auch schwul und auch sehr groß. Du erinnerst mich irgendwie total an ihn, so in deinem ganzen Wesen.
Das ist jetzt fast schon gruselig irgendwie.
Cool. Habt ihr noch Kontakt, oder?
Nee, der ist leider sehr früh an AIDS gestorben. Das waren ja die 80er.
Sagt die Mutter zu Lalo, der hier kurz zu hören war. Gespielt wird er von Lamin Leroy Jiba. Der Ton der Serie, also Verbitterung gepaart mit Fremdscham und auch Humor zwischen den Zeilen. Eine schwierige Balance?
Ja, aber ich finde auch so, was die Realität vielleicht am ehesten entspricht. Also wenn man wirklich drüber nachdenkt, was sind die Lebensrealitäten von den Figuren, ist natürlich Alltagsrassismus, struktureller Rassismus Teil von deren Lebensrealitäten. Und da gibt es natürlich bestimmte Arten, dann damit umzugehen. Es sind ja hauptsächlich schwarze Figuren, die im Zentrum der Serie sind, aber alle haben auch unterschiedliche Beziehungen dazu. Und Rassismus ist eine von den Strukturen, zu sagen, in denen die Figuren leben und mit denen sie eine Beziehung haben und mit denen sie Mechanismen finden müssen, damit umzugehen. Und natürlich ist Humor auch eine Überlebensstrategie.
Auch für Sie?
Auf jeden Fall, ja.
Sie finden sich da sehr wieder?
Ja, ich würde schon sagen, die Serie ist nicht autobiografisch, aber ich denke besonders die Themen und die Dynamiken der Serie, die sozusagen wir erzählen, das ist etwas, was mich selber beschäftigt und...
Also Lalo, den Sie ja spielen, und auch Carla, die wird gespielt von Melody Seminar, die wollen ja auch mal nicht über Rassismus sprechen, müssen aber dann doch reagieren, wenn in Nebensätzen und Zwischentönen doch wieder der Rassismus durchscheint. Ist dieser Zwiespalt so ein täglicher Kampf im Alltag?
Für die Figuren auf jeden Fall. Und ich glaube einfach, dass wir zeigen wollten, was sind das für Momente. Wir wollten eine bestimmte Sichtbarkeit machen für eine bestimmte Perspektive und Erfahrung. Aber besonders waren wir auch interessiert daran, zu zeigen, was passiert mit den Figuren danach. Mit wem sprechen sie darüber? Wie hat das vielleicht auch Einfluss darauf, wie sie ihr nächstes Gespräch führen mit einer anderen Person, wie sie in ihren persönlichen Beziehungen miteinander umgehen und ja, wie sie es eigentlich navigieren. Also das war das, was wir interessant fanden.
Welche Strategie hat Lalo?
Ich glaube, Lalo hat eine Strategie, die auch mit seiner Emotionalität zu tun haben oder mit seiner Art, Gefühle zuzulassen, Gefühle benennen zu können. Ich glaube, dass Lalo es häufig schwerfällt, Gefühle zu beschreiben oder genau herauszufinden, was er eigentlich gerade fühlt. Er versucht sehr oft, sozusagen mit einer Brechstange ein anderes Gefühl zu haben, was er eigentlich hat. Und das ist natürlich dann auch mit innerhalb von diesen Situationen, in denen er ja Diskriminierung oder Rassismus ausgesetzt ist, natürlich auch Thema. Aber das ist natürlich in Verbindung mit, wer die Figur ist und wie so sein Lebensweg bisher war und wofür er Sprache hat und wofür er keine Sprache hat.
In der ersten Folge ist Lalo bei den Eltern seines Freundes Tobias eingeladen, in einem, sagen wir mal, aufgeklärten deutschen bürgerlichen Haus. Dort ist man sehr stolz, auf der Black Lives Matter Demo gewesen zu sein und das vielbeachtete Buch Exit Racism gelesen zu haben. Und doch tappen die Eltern in die Rassismusfalle, selbst die Woken, könnte man sagen. Ja, ist das eine Erfahrung, die man häufig macht?
Ich glaube, ich kann gar nicht so allgemein reden von so, ob das eine Erfahrung ist, die man häufig macht, aber ich würde sagen, innerhalb von der Serie ist es eine Situation, in der die Familie Lalo willkommen heißt, sich freut, ihn zu sehen, aber ihn trotzdem nicht wirklich sieht. Also sie projizieren natürlich ganz viele Ideen darauf, wer dieser Freund von ihrem Sohn jetzt ist. Und das ist natürlich auch eine Form von Rassismus, sozusagen eine Person in ihrem Individuum gar nicht so zu sehen, sondern eher so, das ist jetzt gerade eine Möglichkeit, mit einer Person zu sprechen, die, wo ich bestimmte Ideen habe, was diese Person durchlebt hat oder möchte auch einfach ja Informationen von der Person, die vielleicht sehr persönlich sind, möglicherweise sehr schmerzhaft. Und deshalb ist natürlich auch dieser Wendepunkt oder dieser Switch, den Lalo dann irgendwann macht nach einem langen Abendessen, dass er ähnlich vielleicht private Fragen stellt. Und das ist zum Beispiel eine von den Strategien, die Lalo dann gefunden hat. Mhm. Es ist jetzt vielleicht objektiv nicht die beste Strategie, die er gefunden hat, aber das ist die, mit der er versucht hat, die Situation und auch so die Dynamik in dem Raum zu verändern.
Auf jeden Fall eine schöne Szene, die bei mir auch Fremdscham ausgelöst hat. Aber das fand ich wiederum auch interessant, weil so habe ich es zumindest gesehen. Es geht der Serie nicht nur um Vorurteile gegenüber schwarzen Menschen, sondern vielleicht sowas wie Urteile generell. Also was gibt uns das Recht, andere Menschen und ihr Tun zu bewerten? Kann man sagen, ist das ein Tenor auch?
Ja, würde ich schon sagen. Also die Figuren haben alle ziemlich viele Ecken und Kanten. Es war mir extrem wichtig, dass wir Figuren erzählen, die einfach komplex sind, die sich komplett abseits von irgendeiner Form von so Heldentum, Opfertum und so weiter bewegen, sondern irgendwo dazwischen und in all ihrer Menschlichkeit Raum finden können. Und da ist natürlich auch Verurteilung untereinander Thema. Und was verurteilt man und was verurteilt man nicht? Und natürlich wirkt sich das dann auch auf das Publikum aus. Also ich bin voll gespannt darauf zu hören, was so die Reaktionen von Publikum sind und welche Figuren sie vielleicht verurteilen und welche nicht. Und ich glaube, da wird es auch ganz unterschiedliche Reaktionen geben oder Meinungen, abhängig davon, wer die Person selber ist und was so die Werte sind und Werdegang und so weiter.
Ja. Wir leben ja in einer Zeit, wo man schnell Urteile fällt. Also gerade nicht nur, aber schon durch die sozialen Netzwerke haut man schnell mal eine Meinung raus, bewertet Menschen, was man sieht, ihr Tun. Bedauern Sie das ein bisschen?
Ich glaube, dass Social Media schon eine tolle Möglichkeit ist, sozusagen, dass Menschen, besonders die wenige oder kleine Plattformen haben, besonders marginalisierte Personen, sprechen können und da auch gesehen werden. Aber natürlich hat auch Social Media und wie dort gesprochen wird. Und ich glaube, besonders die zu vergessen, dass auf der anderen Seite meistens, wenn es nicht Bots sind, andere wirkliche Menschen leben sind und das auch lesen. Und das ist natürlich ein Problem und also, glaube ich, in allen Altersgruppen. Ich wollte gerade sagen, besonders auch für junge Personen. Aber ich glaube tatsächlich, dass es so alle Altersgruppen betrifft. Und ja, und Verurteilung, würde ich auch sagen, ist ja etwas auf jeden Fall, über das ich viel nachgedacht habe, auch beim Schreiben von der Serie. Und weil ich habe auch keine der Figuren, obwohl die Figuren häufig wirklich auch Sachen machen, die vielleicht objektiv nicht so cool sind, aber als schreibende Person, aber auch als Schauspieler, der jetzt Lalo spielt, versuche ich immer, Verurteilungen mit Neugier zu ersetzen und herauszufinden, warum ist diese Figur so, warum macht die das? Und ja, und immer aus diesem Blickwinkel zu schreiben oder zu spielen.
Sie spielen ja sehr, sehr gut, wie ich finde. Also er ist ja auch einerseits selbstbewusst, aber dann doch irgendwie auf der Suche, coming of age eben, würde ich sagen. Eine Reaktion, die sieht man häufig nur auf seinem Gesicht, weil er nicht spricht. Mhm. War Ihnen das als Darsteller besonders wichtig und vielleicht auch so eine Art Herausforderung?
Ja, auf jeden Fall, weil beim Schreiben versuche ich immer Texte oder Dialoge zu schreiben, wo der Subtext eigentlich das Wichtigste ist. In der Serie wird da wirklich viel auch gesprochen. Aber natürlich geht es wirklich um diese Momente dazwischen, was passiert, wenn eine Person irgendwas gesagt hat, wenn es so langsam bei der anderen Person ankommt, was die Person vielleicht sagen will oder nicht. Beim Schreiben natürlich und dann beim Spielen, ja, muss man dann einfach irgendwie auf die Sachen reagieren. Aber
war das ja, so ein Ausprobieren auch am Set?
Auf jeden Fall. Und ich glaube besonders, weil ich so lange schon daran arbeite und also 5 Jahre, also als wir gedreht hatten, hatte ich schon 4 Jahre daran gearbeitet, war es total wichtig, so als Schauspieler immer wieder auch neue Sachen zu finden und nicht schon so beim Schreiben zu sagen, okay, ich weiß genau, wie ich es spielen will, sondern dann in den Szenen zu sehen, was passiert, da einfach neue Sachen zu finden, dass man dann nicht irgendwie in die Szene schon reingeht und zu wissen, ah, so werde ich darauf reagieren, sondern eigentlich gucken, was macht was mit einem. Ja.
Dabei scheinen sie, und so scheint es mir, jemand zu sein, der das Heft nicht gerne aus der Hand gibt. Sie waren nämlich sind nicht nur Hauptdarsteller, sie hatten auch die Federführung beim Drehbuch in einem Team von insgesamt 5 Personen und sie sind Co-Produzent.
Ja, nee, es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht, wirklich die Chance zu haben, mit dieser Serie
ihre Vision
wirklich umzusetzen. Ja? Also es ist wirklich toll und gleichzeitig so wird das Projekt ja so bereichert von all den Personen, die Teil davon sind. Und da hatte ich auch die Möglichkeit, wirklich alle Personen wirklich selber das Team zusammenzustellen. Und ich finde, das sieht man wirklich am Ende, dass da jede Person, die da wirklich am Set stand, auch wirklich was erzählen wollte und mit der Geschichte und den Figuren was anfangen konnte.
Viele Menschen vor, aber auch hinter der Kamera sind schwarz. Ist das in der Fernsehbranche immer noch eine Ausnahme?
Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall eine Ausnahme, dass so viele schwarze Personen und People of Color Teil von der Fernsehproduktion sind. Und ich denke, dass sich auf jeden Fall in den letzten Jahren was verändert hat. Es gibt mehr Projekte, in denen schwarze People und People of Color Raum einnehmen, besonders vor der Kamera. Aber natürlich ist es hinter der Kamera immer noch eine Situation, in der viele Leute keinen Zugang zu haben. Und da gibt es natürlich viele aktivistische Gruppen wie Schwarze Filmschaffende e.V., BAFNET, Queer Media Society und ja.
Ja, die ARD, die hat ja schon eine andere Serie herausgebracht. Sie ahnen es, wohin die Frage hingeht, zu All You Need, auch mit einem schwarzen, schwulen Protagonisten. Es gibt also schon den Willen, diese Themen aufzugreifen oder wie sehen Sie das?
Voll, voll. Und das hat ja auch Christoph Pelander gemacht und Nathalie Coudiabois, auch eine schwarze Produzentin. Genau, also das auf jeden Fall, ich glaube, in der Mediathek ist auf jeden Fall gerade das Ziel, ganz andere Geschichten zu erzählen, die vielleicht noch keinen Raum hatten, andere Perspektiven zu erzählen und auch ein anderes Publikum zu erreichen. Jetzt auch wie eine Serie wie Zweiflers zum Beispiel, jüdisches Leben in Deutschland zeigen und auch ganz anders erzählen und von der Tonalität. Und ja, es ist voll toll, in der Mediathek eine Serie zu haben, weil wir wirklich, also ich kann wirklich sagen, dass wir kreativ absolut Freiheit hatten und das weiß ich, dass das sehr besonders ist.
Ja, vielleicht könnte man sagen, es ist nur in der D-Mediathek. Also wie ist das? Denken Sie da schade, nicht im klassischen Programm zu sein oder ist es der jungen Generation, zu der Sie gehören, völlig egal, das lineare Fernsehen und eben, das ist dann eben kein Ritterschlag, den man braucht wie früher?
Ja, nee, das ist kein, ich würde nicht sagen, das ist etwas, was mir wichtig war, dass es linear ausgestrahlt wird. Ich denke, dass die meisten Leute, vielleicht so Millennials und aber selbst vielleicht auch ältere Personen, glaube ich, auch viel online gucken, sozusagen so der Zeit, in der sie es gucken wollen und ich finde einfach grundsätzlich toll, dass es eine öffentlich-rechtliche Serie ist, wo Leute es einfach gucken können ohne Paywall. Das war mir voll wichtig, dass es keine Serie ist, die wirklich nur wenige Leute Zugang zu haben, weil sie vielleicht kein Abo haben zu einem bestimmten Streamer. Ja.
Sie haben vor gut 3 Jahren bei der Initiative Act Out teilgenommen, als einer von rund 180 anderen Personen, lesbisch, schwul, bisexuell, queer, nicht-binär, trans, SchauspielerInnen, die im Magazin der SZ eben für Diversität, Inklusion und Sichtbarkeit in der deutschen Film- und Fernseh- und Theaterbranche Flagge gezeigt haben. Corso hat darüber berichtet. Ich habe den Eindruck, eine große Welle hat es dann am Ende doch nicht losgetreten, oder irre ich mich?
Also letztendlich war es ja ein Manifest, was in einem Magazin gedruckt wurde und ich finde, dafür hat das schon eine ziemlich krasse Welle ausgelöst und ich glaube, es hat für viele Personen, auch ProduzentInnen und RedakteurInnen und viele verschiedene Leute, die in dieser Branche arbeiten, glaube ich, auch so Sprache gegeben, über bestimmte Sachen zu reden und drüber nachzudenken, wie denken wir über Besetzung nach, wie denken wir über SchauspielerInnen nach, was sie machen können und was sie nicht machen können. Und es war ja auch, in dem Text ging es ja auch wirklich darum, so um Teilhabe und auch einen intersektionalen Approach, also was für Perspektiven werden eigentlich gerade nicht abgebildet, woran liegt das und wie kann man Personen die Möglichkeit geben, Raum einzunehmen oder auch, also natürlich ging es auch darum, wie man in der Branche über die eigene Sexualität oder Gender-Identität sprechen kann. Das war natürlich auch Teil davon, aber grundsätzlich zu hinterfragen, welche Perspektiven bisher abgebildet sind und welche nicht. Und da habe ich schon das Gefühl, dass es innerhalb von der Branche ein Gespräch weitergeführt hat oder gestartet hat. Natürlich sind das strukturelle Probleme, also wie Rassismus, die auf jeden Fall mehr als eine Welle oder so braucht, sondern natürlich einfach Veränderungen in den Strukturen.
Lamine Leroy-Jibba, zu sehen in der Serie Schwarze Früchte, ab jetzt, ab dem 18. Oktober in der ARD-Mediathek zu sehen. Vielen Dank für dieses Kursegespräch.
Vielen Dank.
Das war der Corso-Podcast für heute. Jederzeit überall da, wo es Podcasts gibt und in der Deutschlandfunk-App und live im Radio, Montag bis Samstag, 15.05 Uhr. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Corso. Kunst und Pop.